Ruanda. Frankreich kann nicht alles alleine machen, meinte Frankreichs Außenminister Lyotard Mitte letzter Woche und appellierte an afrikanische und europäische Staaten, sich an der Operation Türkis, der Besetzung Ruandas durch die französische Armee, zu beteiligen. Trotz Warnungen der Patriotischen Front Ruandas rückten französische Fremdlegionäre am 23. Juni von Zaire aus nach Ruanda ein. Bis Donnerstag letzter Woche waren 1.700 französische Soldaten im Afrika-Einsatz. Obwohl von niemandem gerufen und von niemandem dazu aufgefordert, scheint die französische Regierung entschlossen, sich in Ruanda festzusetzen. Am Wochenende schlug sie gar die Schaffung einer humanitären Schutzzone im Südwesten vor. Ein erster Schritt zur endgültigen Teilung des Landes, wie Manuel Kellner, Redakteur der Kölner Sozialistischen Zeitung SOZ, meint. Mit ihm führten wir heute Nachmittag ein Interview über die Rolle Frankreichs im Ruanda-Konflikt.
Was die Beziehungen Frankreichs mit Ruanda betrifft, so ist klar, dass Frankreich dieses Regime des Staatschefs Juvenal Habyarimana unterstützt hat. Allerspätestens seit 1990. Es gab einen geheimen Vertrag, in dessen Rahmen Waffen geliefert worden sind, abgesichert vom Crédit Lyonnais, einer Staatsbank. Und der Wert dieser Waffen wird auf 6 Millionen Dollar geschätzt. Außerdem sind die Franzosen militärisch präsent gewesen in Ruanda im Dienste dieses Regimes, mit Ausbildern, mit eigenen Truppen, mit eigenen Ausbildungskorps und so weiter. Außerdem haben französische Soldaten, Offiziere und Militärberater schon mindestens zweimal auch militärisch geholfen, das Regime von Juvenal Habyarimana zu retten, nämlich im Herbst 1990 und im Frühjahr 1993 wären sie ohne Unterstützung Frankreichs schon gestürzt worden. Also die ruandische Patriotische Front stand beide Male schon kurz davor, die Macht im Land zu übernehmen.
Du schreibst nun in deinem Artikel in der SOZ, dass auch an diesem Flugzeugabsturz des Präsidenten Ruandas die Franzosen beteiligt gewesen sein sollen, und zwar stärker, als das bisher bekannt war. Kannst du vielleicht mal schildern, wie diese Beteiligung aussieht und woher du diese Informationen hast?
Die Informationen habe ich aus der belgischen Tageszeitung Le Soir. Das ist die größte und angesehenste Tageszeitung in Belgien. Sie hat also geschrieben, dass dieses Flugzeug, in dem ja die beiden Präsidenten von Ruanda und Burundi gesessen haben, von einem Geschoss getroffen worden ist, was nicht von Ruanda selber sein kann, sondern eine Trägerrakete gewesen sein muss, über die ausschließlich Mitglieder des französischen Ausbildungsdetachements in Ruanda verfügen. Außerdem ist bekannt, dass unter französischer Regie alle Spuren verwischt worden sind am Ort des Attentats selber. Das heißt, diese berühmte Blackbox zum Beispiel ist sofort eingezogen worden, das Flugzeug, wo ja die Aufzeichnungen drauf sind, die letzten Worte des Piloten und so weiter, sind zum Staatsgeheimnis erklärt worden. Und es kann auch kein Zufall sein, dass von Regierungstruppen bzw. Regierungsmilizen 3000 Menschen nach Schätzungen umgebracht worden sind in einem Ort, der Massaker heißt, der direkt unter dem Flugzeug gelegen hat zum Zeitpunkt des Attentats. Die Fakten, die hinter dieser Anklage gegen Frankreich bzw. gegen französische Offiziere und Truppeneinheiten formuliert worden sind, sind von der französischen Regierung nicht widerlegt worden. Die Fakten sind noch nicht mal dementiert worden bisher. Sodass sogar in diesem Attentat offenbar französische Truppen die Finger im Spiel hatten. Und dieses Attentat, das war ja am 6. April, war bekanntlich der Auslöser für die Schlächtereien.
Nach Meinung von Manuel Kellner, von dem in der neuesten Ausgabe der SOZ ein Artikel über die Intervention in Ruanda zu lesen ist, will die französische Regierung mit ihrem Einmarsch ein Bollwerk gegen die US-amerikanische Einflusssphäre in Afrika schaffen. Ein Kampf um Einflusssphären und ökonomische Interessen der Großmächte also, der hier wieder einmal auf Kosten der afrikanischen Bevölkerung ausgetragen wird.
Es gibt ein Zitat von François Mitterrand, der laut Spiegel auf dem Gipfeltreffen der französischen Gemeinschaften im Oktober 1993 gefordert haben soll, man müsse in Afrika ein Bollwerk gegen die wirtschaftliche Expansion der USA schaffen. aktuell, so wie die französischen Truppen sozusagen als Vorhut einer in 2, 3 Monaten eintreffenden größeren UNO-Streitmacht operieren, macht inzwischen etwas deutlicher als vor 2 Wochen, was sie eigentlich genau da wollen. So hat zum Beispiel ein französischer Offizier gesagt, auch wieder jetzt im Spiegel, nach Spiegel zitiert vom Montag, von heute also, der hat gesagt, wenn spätestens im August die Blauhelme der UNO unsere Nachfolge antreten, wird ihnen kaum etwas anderes übrig bleiben, als die faktische Teilung Ruandas am Verhandlungstisch festzuschreiben. Das heißt, dasselbe, was in Europa, Stichwort Ex-Jugoslawien, läuft, soll da forciert werden, nämlich die Aufteilung dieses jetzt schon sehr kleinen und ohnmächtigen Landes nach ethnischen Kriterien. Die französischen Truppen operieren in dem Bereich, der vom Regime bzw. den mehr oder weniger verselbstständigten Milizen des alten Regimes kontrolliert wird. 2 Drittel des Landes werden ja in etwa von der Patriotischen Front kontrolliert. Und so ist jetzt schon offensichtlich, dass diese Operation eben dieses Prinzip Teile und Herrsche verlängern soll, der Einfluss eben der Metropolen und konkret Frankreichs in diesem Falle auf dieses kleine, abhängige und arme Land eben durch die Teilung verstärkt werden soll, als einziges Mittel auch, um einen Sieg der Patriotischen Front auf dem gesamten Staatsgebiet von Ruanda zu verhindern. Wobei man nicht vergessen darf, dass in den umliegenden Ländern ähnliche Interessenkonflikte und Interessenkonstellationen bestehen, sodass die Furcht bestanden hat, dass eben ein Sieg der Patriotischen Front, ein Aufschwung nicht nur demokratischer, sondern in gewissem Maße auch gegen die Macht der Metropolen gerichteten afrikanischen Bewegung bedeuten würde.
Nicht nur zahlreiche humanitäre Organisationen, einschlägige UNO-Unterorganisationen und der Weltkirchenrat sprachen sich gegen die Blauhelm-Intervention in Ruanda aus. Auch in Frankreich selbst gibt es eine breite Bewegung gegen den Militäreinsatz, der die gesamte politische Linke bis hin zum linken Sozialdemokraten umfasst. Hierzulande regt sich bislang kaum Widerstand gegen die Afrika-Expedition der Franzosen, die von der Bundesregierung übrigens ausdrücklich gut geheißen wurde. Parallelen zum Somalia-Einsatz der Bundeswehr drängen sich geradezu auf. Hat die Linke die weltgeschichtliche Wende von 1989-90 und die hieraus resultierende Verunsicherung noch immer nicht verkraftet und der Propaganda der Herrschenden politisch nichts mehr entgegenzusetzen, wie Manuel Kellner von der SOZ meint?
Immer wieder gibt es natürlich konkrete Anlässe für regierungsoffizielle Argumentationen, dass in irgendwelchen armen und abhängigen Ländern aus humanitären Gründen eingegriffen werden muss. Und große Teile der Linken werden in ihrer Schwäche dazu getrieben, praktisch darüber so zu denken, als hätten die Metropolenmächte überhaupt keine handfesten machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen, als seien sie also moralisch motiviert. Es wird auch meistens davon abgesehen, dass diese aktuellen Konflikte ihre Geschichte haben, in denen die gleichen Metropolenmächte ja entscheidenden Einfluss genommen haben und dazu beigetragen haben, dass die heutigen Konfliktlinien entstehen. Zum Beispiel im Fall von Ruanda ist es offensichtlich, dass sich die Kolonialmächte zuerst auf die Tutsi-Minderheit gestützt haben, in dem Versuch eben eine Elite heranzubilden, auf die sie sich stützen konnten zur Beherrschung eben von Ruanda, genau wie in anderen Kolonien und auch nach der politischen Unabhängigkeit noch versucht haben, sich darauf zu stützen, sodass die Ressentiments, die heute da sind, eben unter ganz entscheidender Mitwirkung der Kolonialmächte bzw. der ehemaligen Kolonialmächte entstanden sind. Ein zweiter Grund für unsere Schwäche in dieser Hinsicht ist der, dass ganz ähnliche Probleme in den armen und abhängigen Ländern selber aufgetaucht sind. Was sich seit 89-90 geändert hat, ist ja zweierlei. Einmal die gleiche Verunsicherung über die Perspektive, das heißt die Kritik an der Beherrschung durch den Weltmarkt, an der Ausplünderung, an den räuberischen Beziehungen, die die Metropolen zu ihnen unterhalten. Wie soll sie in eine konkrete gesellschaftspolitische Alternative münden? Darüber ist die Verunsicherung genauso groß wie bei uns hier in den Metropolen. Dazu kommt die taktische Verunsicherung, das heißt, selbst wenn eine Befreiungsbewegung in der Lage ist, so eine Diktatur zu stürzen, welche Möglichkeiten hat eine solche neue Regierung dann noch, sich in der bestehenden Weltlage zu bewegen? Früher konnte man sich wenigstens noch stützen oder man konnte lavieren zwischen der UdSSR und ihrem Einflussbereich und China vielleicht. Heute ist staatliche Unterstützung ausgeschlossen. Auch das ist eine große Verunsicherung der Befreiungsbewegung, die sich natürlich auch wieder niederschlägt bei uns in der Solidaritätsbewegung, weil man unsicher ist über die Perspektive, ist man auch unsicher über die Möglichkeiten der Solidarisierung.
Wenn man jetzt böse wäre, könnte man vielleicht auch sagen, den Tutsi-Rebellen fehlt ein charismatischer Führer und ein klares, vielleicht ja marxistisches Parteiprogramm, woran sich eine Linke hier dann orientieren kann.
Ja, ich glaube, dass die, ich gehe an die Frage mehr von einem internationalistischen Standpunkt heran und ich glaube, erkennen zu können, dass die Verunsicherung über politische Perspektive, über gesellschaftspolitische Alternative trotz aller gravierenden Unterschiede, ne, in den armen Ländern und bei uns hier, dass es sich trotzdem um die gleiche Verunsicherung handelt und auch um die gleiche programmatische Perspektivendebatte handelt. Entweder es gelingt, die Hoffnung neu zu erfinden, um dieses Schlagwort mal zu gebrauchen oder in Diskussion zu werfen. Entweder es gelingt, emanzipatorische Konzepte wieder umzusetzen, neu umzusetzen in glaubwürdige Alternativen. Oder wir werden den barbarischen Tendenzen, die ja in Wirklichkeit von den Metropolen und ihrem Herrschaftssystem selber ausgehen, hilflos ausgesetzt bleiben.